Noch eine Anmerkung zu dem, was du gesagt hast, also industrielles Proletariat als Kern oder so schrumpft. Das ist natürlich weltweit nicht unbedingt der Fall, ja, wenn auch dann die nicht ordentlich tarifgebunden oder sonst wie sind. Also wenn ich nur daran denke, dass zum Beispiel große Teile des Entwicklungszentrums bei Opel erst ausgelagert wurden und nun nach Marokko zum Beispiel gehen sollen, dass das in der IT-Branche sowieso schon so ist. Und das sind heutzutage eigentlich Kernbereiche, wenn es auch nicht direkt Industrie ist, aber es ist quasi, nimmt diesen Platz mit ein, ja. Und da wäre es natürlich eine Aufgabe, eben diese internationalen Verbindungen irgendwie zu knüpfen, wiederherzustellen, zu synchronisieren, eben kein Streikbruch, wenn in Indien jemand streikt, dass dann in Deutschland oder meinetwegen auch in Marokko dafür die Sachen dann hergestellt werden oder die Server kontrolliert werden und am Laufen gehalten werden. Das ist natürlich eine einfache Sache, die ungeheuer schwer zu machen ist. Ne?
Ja, da stimme ich dir voll zu. Das ist richtig, dass die sinkende Bedeutung des industriellen Kerns der Arbeiterklasse in Westeuropa, aber auch in den USA oder
Ja.
Kanada auch zum Teil darauf zurückzuführen ist, dass diese gewaltigen Produktionsverlagerungen seit dem Ende des vergangenen Jahrhunderts im Zuge der Globalisierung stattgefunden haben und dass natürlich auch über die technische Revolution sozusagen die lebendige Arbeit auch aus dem Zentrum des Produktionsprozesses da immer mehr herausgetreten ist. Und da stimme ich dir auch zu. Ich habe mal eine kleine Passage da im Buch drin. Das ist ja noch das Zusätzliche. Wir reden nicht nur über die Krisen seit 2008, 2009. Wir reden über einige Ansätze, vorhin sagte ich im angelsächsischen Bereich oder in Lateinamerika, aber auch nach China gehört dann auch dazu, wo verschiedene Entwicklungen stattfinden, wo man sagen kann, aha, da melden sich Sozialisten zu Wort. Auch gegen kapitalistische Eigentumsverhältnisse oder auch insgesamt gerichteten Vorstellungen. Aber es ist völlig richtig, dass ich erwähne es auch, also dass man, das hat die Süddeutsche auch mal vor 2 Jahren geschrieben, eine Welt ist aus den Fugen geraten. Und zwar nicht in dem Sinne aus den Fugen, dass überall sozialistische Revolutionen stattfinden. Die Haupttendenz ist auch, dass reaktionäre Entwicklungen in dieser Verallgemeinerung von Krisensituationen stattfinden, also autoritäre Regime, nationalistisches Rassismus. Aber in dieser Gesamtkonstellation sozusagen bilden sich eben auch Elemente, sozialistische Elemente. Und was du sagst, das ist die Schwierigkeit. Die Konstitution des Subjektes ist mit enormen Lernprozessen verbunden. Auch die internationale Streiktätigkeit, also die Publikationen, die wir dazu haben, die Analysen, nimmt stark zu. Allerdings, und du hast vorhin schon mal das Beispiel genannt, Indien ist zum Beispiel ein Land, in dem sowohl in dem, jetzt, wir haben alle gelesen, in den letzten Monaten von den gewaltigen Bauernprotesten in Indien, aber natürlich auch in den industriellen Regionen Mumbai und so weiter, haben in den letzten Jahren überall mächtige Streikbewegungen stattgefunden. Da ist eine große Frage, wie weit diese jetzt eine stärkere internationale Politik auch in den Gewerkschaften, in den linken Parteien und so weiter, jetzt also dort praktisch jetzt auch ein Bewusstsein davon schaffen kann, dass das, was in anderen Teilen der Welt passiert, auch etwas mit uns zu tun hat. Das ist ein schwieriger Lernprozess, der stattfinden muss.
Du hast am Schluss deines Buches so eine kurze Passage, wo du auf die Frage, was tun eigentlich, antwortest, auf die berühmte Frage. Du schreibst, sozialistische Politik, die erfolgreich Massenzustimmung zu mobilisieren vermag, appelliert nicht an ein abstraktes Modell einer Gesellschaftsordnung jenseits des Kapitalismus, sondern konzentriert sich auf einige wenige Forderungen, die die negativen Arbeits- und Lebenserfahrungen der Unterklassen zur Sprache bringen und deren Aufhebung einfordern. Muss man nicht sozusagen beides machen, wäre meine Frage.
Ja,
Wollen
natürlich.
die Leute nicht wissen, wo sie jetzt über diese Einzelmaßnahmen, klar, Wohnungen, Mieten, Arbeitssicherheit, Umwelt und so weiter hinaus, wo wollt ihr denn eigentlich hin, wenn ihr vorschlagt, wir sollen mit euch da uns engagieren, uns auf den Weg machen? Also, dass man doch irgendeine Vorstellung hat, ja, wie soll es dann nachher funktionieren mit der Koordination, mit der Allokation von Produktionsmitteln, was soll wie produziert werden, wie verteilt werden.
Ja, stimme ich dir absolut zu. Und ich könnte nur sagen, das ist ja der Grund, warum ich das Buch eigentlich gemacht habe. Mhm. Weil ja viele zu mir sagen, spinnst du, du schreibst ein Buch über Sozialismus? Und meine erstmal schlichte Antwort ist die, ja, es ist offenbar wichtig, notwendig, über Sozialismus zu reden. Und zwar in dem Kontext, wo wir uns an diejenigen wenden, die, von denen wir, die wir ja, als die wir auffordern oder die wir ansprechen, um sich zu wehren und Widerstand zu leisten gegen das, was sie unter den herrschenden Verhältnissen im Sinne von Entfremdung, Ausbeutung, Unterdrückung, Nichtbeachtung, kultureller Marginalisierung und so weiter erleben. Und das wäre auch, wenn ich es ganz kurz fassen müsste, meine Kritik an der Partei Die Linke, die ja so mit dieser Problematik ja doch in erster Linie auch konfrontiert ist. Es wäre aus meiner Sicht wichtiger, auch als Koalitionsdebatten zu führen, wie man also in der Bundesregierung vielleicht präsent sein könnte, auch Debatten zu führen, wie wir diese tagespolitischen Forderungen, die wir erheben, verknüpfen mit Sozialismusperspektiven. Und ich glaube, da besteht auch ein großes Bedürfnis und da müsste man natürlich viele Fragen auch sehr konkret angehen, die jetzt die Fragen jetzt der wirtschaftlichen Organisation, des Umbaus, also das ist ja in diesen ganzen großen sozialökologischen Transformationsprojekten und Perspektiven eingeschlossen, dass es da sehr viele Fragen. Ich will nur mal ein Beispiel nennen. Klaus Dörre, der als Soziologe in Jena da auch Untersuchungen da in den Braunkohlerevieren in der ehemaligen DDR gemacht hat, den Kollegen, die dort arbeiten, auch in der Automobilindustrie, die mit diesen Transformationsperspektiven konfrontiert werden, denen müsste man natürlich auch sagen, was für Perspektiven bestehen, wenn Kohle stillgelegt wird. Und da reicht es natürlich nicht aus, wenn man sagt, naja, wir haben einen großen Bedarf an Pflegekräften. Und das überzeugt die Kumpel dann nicht so sehr. Aber das Grundproblem, das jetzt dahinter steht, dass in dem Maße, in dem wir in den Kernbereichen der industriellen Produktion und der Grundstoffe gewaltige Freisetzungen haben, dass wir dann sozusagen eine staatliche Planungspolitik brauchen, die neue Arbeit schafft, aber Arbeit nicht im Sinne von Lohnarbeit, sondern im Sinne, also in der ganzen Palette von selbstverwalteten Genossenschaften bis hin zu öffentlichen Unternehmen und so weiter. Das ist, glaube ich, eine der großen Aufgaben, wie man heute diese Fragen der aktuellen Transformation mit Perspektiven von sozialistischer Veränderung verknüpfen sollte.